Dann legen wir los. Ich sage
ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute aus dem Jakob-Kaiser-Haus und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Wer bin ich? Ich bin ich, Rainer Semmet. Rainer Semmet und natürlich die Fragen, wo kommst du her, wo willst du hin?
Was machst du, woher kommst du?
Was machst du, wo kommst du her? Ja, natürlich, ich komme von draußen.
Von weit her
und bin jetzt hier gelandet. Aber das ist natürlich schon eine sehr existenzielle Frage. Wer bin ich und wo komme ich her? Und wo will ich hin? Das sind eigentlich die drei wichtigen Fragen, die man im Leben irgendwie so versucht zu beantworten, um rauszukriegen, was das Leben einem geben kann.
Dann machen wir das doch der Reihenfolge nach. Fangen wir doch mal damit an, wo du herkommst. Von weit weg, sagst du. Also möchtest du uns kurz abholen und sagen, wie du geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen bist?
Gut, ja, kann ich gerne machen. Ich komme aus dem Süden Deutschlands, aus Schwaben. Ich bin ein richtiger Schwab, ich konnte es auch noch, aber ich wollte relativ früh dieses Land verlassen und habe dann als erste Fremdsprache Hochdeutsch gelernt.
Und die ist auch durchaus vorteilhaft, glaube ich.
Das ist durchaus vorteilhaft, aber das war für mich ein Schritt in eine andere Welt, weil ich irgendwann schon recht früh irgendwie beschlossen habe, ich möchte nicht mein ganzes Leben so verbringen wie meine Eltern und ich möchte auch nicht da bleiben, wo ich war. Und deshalb habe ich Hochdeutsch gelernt. Und das war ein Fenster in eine neue Welt. Und ich habe mich dann relativ schnell wegbewegt. Ich bin zur Schule gegangen, ich habe Abitur gemacht. Ich war aus der Generation, da es hieß, schickt eure Kinder aufs Gymnasium, weil wir brauchten in den 60er Jahren, 70er Jahren Wirtschaftswunder, also viele Leute, die studiert haben, anders als heute ist es eher wieder andersrum, heute brauchen wir vielleicht mehr Handwerker, weil wir ganz viele Leute haben, die studieren, aber weniger, die ein Handwerk lernen. Aber damals war es andersrum, schickt eure Kinder aufs Gymnasium und ich war das erste Kind aus der Familie, was aufs Gymnasium ging, Abitur gemacht hat und auch das erste Kind, was aus der Familie studiert hat. Und um das zu tun, habe ich dann meinen Heimatort verlassen und bin zum Studieren nach Bayern gegangen, 4 Jahre lang. Rosenheim.
Ah ja.
Rosenheim ist eine wunderbare Stadt in Niederbayern zwischen München und Salzburg und in unmittelbarer Nähe von Skigebieten und Wanderwegen und all sowas. Deshalb war auch das Studium war anstrengend, aber es war auch sehr relaxed, weil man auch immer ad hoc entscheiden konnte, gehen wir heute Skifahren oder gehen wir zur Vorlesung? Ach, Vorlesung ist morgen auch noch, dann gehen wir vielleicht heute mal Skifahren.
Gute Entscheidung, glaube ich.
Ja, war meistens auch eine gute Entscheidung. Das hat alles geklappt. Das war was ich machen wollte. Das war was Handwerkliches. Ich bin ungern zur Schule gegangen. Schule hat mir keinen Spaß gemacht. Und habe schon früh angefangen, mit handwerklichen Sachen, alte Möbel zu renovieren. Und mit Holz habe ich immer was am Hut gehabt. Deshalb habe ich Holztechnik studiert. Das heißt, das alles, was man aus Holz machen kann, wenn der Baum erstmal umgefallen ist. Möbel, Häuser, Fußböden, Türen, also alles mögliche Fenster, was aus Holz geht. Das Studium fand ich gut. Das hat auch Spaß gemacht. Und dann bin ich hinterher allerdings dann nicht nach Hause zurück, wie meine Eltern sich das vielleicht gedacht haben, sondern ich bin dann nach Berlin umgezogen, weil ich Leute kennengelernt habe während des Studiums, die aus Berlin kamen. Ich war auch während dem Studium mal ein halbes Jahr in Israel, habe dort ein Praxissemester gemacht. Das hat mich sehr vorwärts gebracht, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und hat mir sehr viel für mein eigenes Leben, sehr viel Stärke und Zuversicht gegeben, weil ich da zurückgekommen bin und mit dem Wissen, ich kann überall, wo ich hin will, ich kann überall überleben, ich kann überall Menschen treffen, mit Menschen kommunizieren, mich mit Menschen arrangieren und ich komme klar mit allen möglichen Situationen. Ja, und auf der Basis bin ich dann nach Berlin gezogen, das war 1982. Und damals war ja noch vor der Wende.
Ich wollte gerade sagen, vor der Wende, ja.
Das war noch vor der Wende, da war Berlin noch, das würde man heute nicht wiedererkennen, ganz, ganz anders, als es heute ist. War wild und alle haben mich gefragt, bist du vor der Bundeswehr davon gelaufen? Weil damals ganz viele nach Berlin sind, die der Bundeswehr entfliehen wollten. Mhm. War ich aber nicht, ich war ja fertig mit Studieren. Aber ich wollte noch, und das war auch für Berlin, ich dachte, ich möchte noch mal an einer richtigen Universität studieren, das zum einen. weil Rosenheim, das war Fachhochschule. Mhm. Und habe mich für Wirtschaft auch interessiert, habe dann 3 Semester Volkswirtschaft studiert an der TU. Mhm. Und habe nebenher mit einem Freund, den ich hier hatte, eine kleine Tischlerei. Wir hatten eine Werkstatt und haben versucht, wilde Möbel zu bauen und damit Geld zu verdienen. Wilde Möbel ging, aber Geld verdienen war irgendwie nicht so richtig. Hat das funktioniert. Und dann habe ich dann nach 2 Jahren beschlossen, dass mit der Volkswirtschaft, das dauert auch zu lange. Also ich habe festgestellt, Uni studieren, da geht mal was, dann hat man viel Zeit, dann kommt was anderes. Ja, und ich dachte, ich muss dann einfach mal ins Berufsleben einsteigen, sonst ist das, was ich mal gelernt habe, vielleicht auch wieder vorbei oder nicht mehr aktuell. Und dann habe ich mir einen Job besucht und habe angefangen zu arbeiten und habe dann parallel dazu ein Aufbaustudium gemacht an der Fachhochschule. Fachhochschule war das. Heute heißt das University of Applied Science in Berlin. Und habe da noch ein zweites Diplom gemacht und nebenher gearbeitet und dann ging das Berufsleben einfach so weiter.
Was waren denn die spannendsten Stationen in deinem Berufsleben?
Die spannendsten Stationen in meinem Berufsleben waren, das kann gar nicht sagen, welche die spannendsten. Ich hatte mehrere spannendsten. Ich habe sehr unterschiedliche Dinge gemacht während meinem Berufsleben. Ich habe eben angefangen in einem Institut für Arbeitswissenschaften hier in Berlin. Und dann, da bin ich schon damals, als noch Osten war, viel unterwegs gewesen. Wir hatten Firmen, wo wir Untersuchungen gemacht haben und Veränderungen, Arbeitsplatzgestaltung, Organisationsentwicklung, so ein bisschen Unternehmensberatung war das. Und da bin ich schon eine ganze Menge rumgekommen. Also ich hatte eine Tischlerei, so eine Hinterhof-Tischlerei in Kreuzberg und dann aber auch eine Stuhlmöbelfabrik in Ulm, in der Nähe von Ulm. Oder eine kleine Schreinerei oben in der Nähe von Hamburg. Das waren ganz unterschiedliche Dinge. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch eigentlich so was, was ich mir gewünscht hatte, ohne dass ich es hätte beschreiben können, was ich eigentlich genau suche. Ich wollte nur nicht das, was alle anderen machen wollten, möglichst schnell zu gucken, dass man in der Firma einen Job findet, wo man sich dann festbeißen kann und wo man sich hocharbeiten kann. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich fand Berlin interessant, weil Berlin große Welt war und großes Theater und habe mir eigentlich keinen Gedanken drum gemacht um Job. Und das hat sich dann von selber so ergeben, dass ich einen Job gefunden habe, der wunderbar gepasst hat.
Jetzt hast du davon gesprochen, dass du dich viel mit Holz beschäftigst. Hast du dann auch so eine Art Lieblingsmöbelstück?
Ich habe viele Lieblingsmöbel und die sind meistens alle alt. Also, also ich habe zu Hause fast, nein, ich habe eine Mischung. Ich habe eine Mischung aus modernen Möbeln, hauptsächlich so designmäßig italienische. Und ich habe aber auch ganz viele alte Stühle, einen alten Tisch, den ich selber aufgearbeitet habe. Und eigentlich ist fast alles gebraucht, was ich habe. Ich habe mir also selten ein neues Teil gekauft, sondern schöne alte Teile. Und das mag ich sehr gerne.
Ist ja auch sehr nachhaltig.
Ja, auch daran habe ich damals noch nicht gedacht, aber ja, im Nachhinein kann ich das natürlich als Pluspunkt verkaufen.
Was war denn dann deine Hauptmotivation, dass du gesagt hast, nee, ich möchte gar nicht irgendwie was Neues oder so, ich gucke eher, was es schon gibt?
Einmal bin ich Schwabe, der Schwabe ist schon immer ganz besonders happy, wenn er ein Schnäppchen macht.
Stimmt, ja, ich vergaß.
Du vergaßt das zum einen. Und zum anderen, weil ich mir die teuren Teile, was die im Ursprung kosten, zum Teil auch gar nicht leisten konnte. Deshalb. Und ganz alte Teile, einfach weil ich die schön fand. Also alte Stühle oder alte Tische oder altes. Mache ich ja heute noch beim Holz diese Haptik, das Material, und man kann da drüber, so drüber streicheln und die Oberfläche fühlen und man kann die Oberfläche auch selber erzeugen, indem man die schleift und indem man die ölt und da Einfluss drauf nimmt, wie das nachher aussehen soll.
Sehr cool. Und welche Sprachen sprichst du alles neben Schwäbisch und Hochdeutsch?
Also neben Schwäbisch und Hochdeutsch kann ich ganz gut Englisch und ich kann auch so ganz gut Französisch.
Und du hast gesagt, du warst mal in Israel und du warst hier und da im Ausland. Hast du ein Lieblingsland als Urlaubsland beispielsweise oder wo hast du da deine prägendsten Erfahrungen gesammelt?
Also ich bin per se erstmal frankophil, sehr frankophil, weil, sag ich mal, die allerersten Urlaube, die ich als junger Mensch gemacht habe, waren über viele Jahre immer Frankreich. Und ich kannte Frankreich viel besser als Deutschland. Auch alle möglichen Gegenden von Frankreich, die habe ich schon früh bereist, bis ich 25 war. Und da hatte ich von anderen Gegenden in Deutschland eigentlich noch relativ wenig am Hut. Und dementsprechend habe ich auch, sage ich mal, die Sprache eher auf französischen Campingplätzen gelernt als in der Schule. Und konnte dementsprechend auch ganz gut quatschen, aber nicht schreiben. Und mag ich auch heute noch. Ich finde Französisch eine tolle Sprache. Es macht Spaß, die zu sprechen. Die hat eine wunderbare Tonalität und diese Melodie und diesen Werf, der dahinter steckt. Und habe es dann in meinem späteren Berufsleben eben auch hinbekommen, mal 4 Jahre im französischsprachigen Ausland zu arbeiten. Ich war mal 2 Jahre in Algerien und später 2 Jahre in Genf und habe da gearbeitet als Projektleiter, Bau- und Projektleitung für Hotelausbau hauptsächlich.
Und was waren das für Hotels? Ganz verschiedene Häuser oder eher gehobene Klasse?
Das waren mindestens 4, meistens 5-Sterne-Hotels. Ich habe in Berlin damals schon angefangen, habe das insgesamt fast 20 Jahre gemacht. Habe in Berlin auch damals so ein bisschen an den Bundestagsgebäuden haben wir Sachen schon mitgeliefert und habe hier den hinteren Anbau im Hotel Adlon habe ich Bauleitung gemacht und viele andere Häuser in Berlin. Und dann eben auch in anderen Städten, in Köln oder in München und dann eben auch 2 Jahre in Genf und eben auch ein Hotel 2 Jahre in Algerien.
Sehr beeindruckend. Wir haben dann übrigens eine ähnliche Historie. Ich habe auch mal im Hotel Adlon gearbeitet. Das waren meine Einstiege in die Berufswelt. Ich habe da 2 Mal ein Praktikum gemacht. Das ist natürlich was völlig anderes als Projektleitung, aber haben wir zumindest beide Bezug zu dem Haus. Ja.
Und das hat mir Spaß gemacht, weil ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe dann angefangen in so einem Institut. Später war ich dann mal in einer Fensterfabrik. Da bin ich auch über Baustelle gerannt, habe Fenster aufgemessen, dann die produzieren lassen und einbauen und gucken, dass das alles klappt. Das ist jetzt nicht spannend, da muss man einfach einen Auftrag erfüllen und muss gucken, dass man das zeitlich und vom Geld her hinkriegt. Und habe dann aber irgendwann beschlossen, ich möchte nicht mehr durch eine zugige Baustelle rennen, sondern ich möchte was Schönes machen. Und darüber bin ich an die Hotellerie gekommen, weil ich da einmal mit 4-5-Sterne-Hotels ist meistens auch ein anständiges Innenarchitekt dabei oder ein Designer und das waren schöne Materialien. Auch da wieder Material. Ich finde Material, alles, was man anfassen kann, finde ich toll. Materialien. Und habe mir das dann so überlegt, ich würde gerne mit schönen Sachen arbeiten. Das hat dann auch funktioniert. Also ohnehin muss ich sagen, ich hatte für mein Leben eigentlich keinen richtigen Plan. Ich hatte Wünsche und eigentlich sind diese Wünsche, die ich hatte, auch, ich glaube, fast alle in Erfüllung gegangen.
Gibst du uns mal einen Einblick in deine Wunschliste?
Das eine habe ich gerade gesagt, dieser Wunsch war irgendwann, ich möchte mit schönen Dingen zu tun haben. Mhm. Und was anderes habe ich irgendwann gewünscht, was ich gerne machen will, das hieß, ich möchte durch die Welt reisen und kommunizieren. Mhm. Und das ist eigentlich so eine lange Leitlinie, die sich bis heute fortsetzt. Ich war unterwegs ja sowieso und auch Ausland und alles, was dazugehört. Und ich habe immer kommuniziert, weil es klar eine Gemeinsamkeit ist, egal ob ich auf einer Baustelle bin oder ob ich jetzt heute im Bundestag bin oder was ich ja dann auch noch gemacht habe. Ich war ja auch noch 12 Jahre Lehrer an einer beruflichen Schule. Es hat immer mit Kommunikation zu tun. Und das habe ich irgendwann festgestellt, dass ich dachte, eigentlich kann ich das ganz gut mit Menschen kommunizieren, aber auch Verbindungen herstellen zu Menschen untereinander und eben auch alles, was mit Baustelle zu tun hat, hat ja auch immer damit zu tun. Ich habe einen Auftrag und ich muss Menschen von hier nach da kriegen in einer bestimmten Zeit und auch natürlich zu bestimmten Kosten, weil da ist ein Budget und das muss man einhalten, da muss man die Leistung liefern und wenn man das nicht schafft, kriegt man mächtig eins übergebraten.
Man könnte dann also im Prinzip so ein bisschen sagen, von der Baustelle zur Berufsschule.
Ja, von der Baustelle zur Berufsschule. Also Lehrer war das Letzte, was ich werden wollte, als ich mit Schule fertig war.
Eben, du hast gesagt, Schule hatte keinen Spaß gemacht.
Nein, Schule hat mir keinen Spaß gemacht und ich war froh, als es vorbei war. Aber man kann sich ja, oder man verändert sich im Leben, im Laufe seines Lebens eben.
Im Optimalfall.
Ja, also ich war immer neugierig. Neugier ist der größte Antrieb, den ich jemals hatte. neugierig zu sein. Und ich hatte immer das Gefühl, jeder definiert sich anders. Es gibt viele Menschen, die sich über die Umgebung definieren und sagen, ich bin hier geboren und ich möchte hier bleiben. Wenn sie damit glücklich sind, ist das wunderbar und eine gute Entscheidung. Ich hatte das nie, sondern ich war auf der Suche. Ich war immer auf der Suche, ich war unterwegs, ich war neugierig und ich war auch natürlich auf der Suche, was wir anfangs als Eingangsdings hatten, wer bin ich, wo komme ich her und wo will ich hin?
Ja.
Die Frage zu beantworten. Und deshalb, ich bin auch heute noch unterwegs. Und so bin ich dann eben irgendwann Lehrer geworden, weil das Leben auf der Baustelle ziemlich anstrengend ist, muss ich auch mal dazu sagen. Und ich war immer unterwegs. Ich war immer unterwegs, also die ganze Woche oder manchmal 2 Wochen. Und dann ein Wochenende wieder zu Hause und dann wieder weg. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, über einen Seiteneinstieg Lehrer zu werden. Und habe das dann auch wahrgenommen. Musste dann auch nochmal zur Uni, quasi zweites Staatsexamen machen, um das machen zu können. Und war dann jetzt 12 Jahre, bevor ich in den Bundestag kam, war ich 12 Jahre an einer beruflichen Schule in Pforzheim. Deshalb bin ich in Pforzheim, weil da habe ich den Job gekriegt und habe hauptsächlich Schreiner, Tischler unterrichtet und aber ganz viele andere. Also ich habe ganz viele Betonbauer und Maurer und Fleischer und Bäckereiverkäuferinnen und was da alles gibt, in Wirtschaftskunde und Gemeinschaftskunde unterrichtet. Und das ist auch Kommunikation pur und ist genau das Gleiche, wie kriege ich meine Schüler von hier nach da.
Und den Job hast du dann angeboten bekommen oder hast du dir selber überlegt, ich habe Lust, jetzt an die Schule zu gehen?
Nee, den habe ich mir selber überlegt, weil ich war so viele Jahre immer auf der Straße. Ich bin im letzten Jahr 80.000 Kilometer Auto gefahren und meistens nachts und meistens übermüdet. Und irgendwann ist halt ein Abschnitt zu Ende und dann muss was Neues kommen. Und dann kam die Idee mit dem Lehrer sein. Und das hat dann auch geklappt und das war auch ein schöner Job. Im Nachhinein.
Du hattest jetzt also eine Menge sehr abwechslungsreiche Jobs auch. Wann war bei dir immer der Punkt, dass du dir gedacht hast, okay, so jetzt ist so ein Wechsel. Gab es da einen Impuls oder war das immer so eine längere Entwicklung?
Das war sicher immer eine längere Entwicklung, weil also ich hätte mir schon als junger Mensch nicht vorstellen können, mein ganzes Leben immer das Gleiche zu machen. So die klassische Variante, du gehst jetzt in eine große Firma und dann arbeitest du dich da so ein bisschen hoch und dann kannst du da bleiben bis zur Rente und dann irgendwann tragen sie dich vielleicht tot raus oder du überlebst und dann machst du Rente. Und das wollte ich nie. Das war mir eher gruselig.
Ja.
Und dazu ist eben, ich war neugierig. Ich wollte alles mögliche andere noch sehen und wissen und tun. Und das war der Antrieb.
Finde ich einen schönen Antrieb, eine gute Motivation, eine gute Grundlage. Jetzt sprechen wir heute hier im Deutschen Bundestag miteinander. Wann und weshalb bist du in der Politik gelandet?
Ich bin in der Politik schon sehr früh gelandet, weil ich schon als junger Mensch sehr mich für Politik interessiert habe, schon zu Schulzeiten und politisch in einer ganz anderen Richtung unterwegs war. Das war 70er Jahre, das war Vietnamkrieg. Das war, was war da noch? Grausliche Sachen, RAF und all solche Geschichten. Und ich war in jungen Jahren relativ weit links. Und was man als junger Mensch auch sein darf, weil man dann, sage ich mal, noch viele Ideale hat und sich nicht unbedingt um politische Realitäten oder das Handwerk kümmert und sag ich mal, so sozialistische Gedanken haben ja immer was von Gerechtigkeit und ja so was Romantisches, was da auch dahinter steckt. Und das war ich sehr links unterwegs. Und das hat sich dann aber im Lauf meines Berufslebens eigentlich eben in eine andere Richtung verändert. Einfach weil ich gesehen habe, wie man sein Geld verdienen muss oder wie auch andere Menschen Geld verdienen oder wie viel andere Menschen darin investieren. Muss ich sagen, ich war meist in kleineren oder mittleren Firmen unterwegs, wo eigentlich immer noch einer da sitzt, dem die Firma gehört oder der Familie, der die Firma gehört. Und das, wenn man dann sieht, wie viel Energie da drin steckt, auch eine Firma mit 20, 30, 40 Leuten am Laufen zu halten, permanent, dann ist das etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man da nicht nahe dran ist. Und ich hatte immer trotzdem, wie viel unterwegs war, das Privileg, am Wochenende wenigstens frei zu haben. Und hatte aber ganz oft, war mir klar, mein Chef hat am Wochenende nicht frei, weil der hat jetzt dann endlich mal Zeit für das, was unter der Woche liegen geblieben ist. Und er muss im Prinzip immer dafür sorgen, dass genügend Arbeit da ist, dass alles funktioniert, dass alles organisiert, dass das Geld reinkommt und. Das war noch sehr viel mehr Verantwortung, als ich zu tragen hatte, wenn ich ein Projekt betreut habe. Und das hat mich schon sehr verändert in meiner Ansicht, was Wirtschaft betrifft oder was Gesellschaft betrifft und wie unsere Gesellschaft funktioniert. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2002 in Berlin dann in die FDP eingetreten bin.
Und hast du dich da dann auch direkt engagiert, aktiv, oder warst du mehr so Karteileiche?
Ich habe mich engagiert. Ich wollte ja Politik machen. Und war dann 3 Jahre hier in Berlin-Friedrichshain, da bin ich eingetreten und da habe ich auch gearbeitet, also politisch gearbeitet. Ja, was macht man als Politiker? Die meiste Zeit ist Wahlkampf in irgendeiner Art und Weise. Oder man macht eine Veranstaltung oder verteilt Flyer oder redet mir auch. Da ist wieder Kommunikation. Mhm. Kommunikation ist das Stichwort, was sich völlig durchzieht durch alle Dinge. Ja, und dann bin ich eben auf Wanderschaft, weil ich unterwegs war. Dann habe ich viele Jahre keine Politik gemacht, weil keine Zeit dafür war, ganz einfach. Wenn ich unterwegs bin in Deutschland oder in anderen, dann bleibt dafür keine Zeit. Und habe dann erst wieder angefangen, als ich Lehrer war. Weil Lehrer ein sehr komfortabler Beruf ist. Man hat regelmäßig Wochenende, man hat Feierabend, man hat regelmäßig Ferien. Und dann habe ich, als ich in Pforzheim war, wieder mit Politik angefangen. Das war dann 2009. Nee, 2013.
Ah, okay. Und warum hat sich die FDP so angezogen? Also du hast gesagt, der Aspekt mit der Wirtschaft war das. Aber stimmt so ein bisschen das Klischee, dass die FDP die einzige Wirtschaftspartei ist?
Nee, es gibt schon auch andere Parteien, die Wirtschaft betrachten und aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ja, aber die FDP, finde ich, ist die individuellste Partei. Mhm. Also ganz wichtig war eben auch aus meinem eigenen Lebenslauf, das ist eben frei zu sein, frei zu entscheiden, sein Leben selber zu gestalten. Heißt aber auch dann Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut. Und das Dritte ist, dass diese Neugier, die eigentlich auch das ausdrückt, was ich in der FDP sehe, wenn wir heute über politische Themen reden oder über Wirtschaftsthemen, wo es zum Beispiel jetzt um die Wende, Wärmewende geht. Und das die originäre FDP-Position ist eben, wir müssen alle Möglichkeiten sehen. Wir müssen eine ganz breite Lösungspalette anbieten für Dinge, für Probleme, die da sind. Und wir müssen auch den Menschen vertrauen, die sich darum kümmern. Und wir müssen nicht allen Menschen vorschreiben, was sie zu tun haben. Das hat mit Freiheit zu tun, das hat mit Selbstverantwortung zu tun und auch mit dieser Offenheit zu sagen, es geht nicht darum, Dinge einfach festzulegen, sondern es gibt auch Dinge, wo wir heute noch nicht wissen, was wird in 10 Jahren genau sein. Wie wird das genau aussehen? Zum Beispiel, werden wir in 10 Jahren genügend Wasserstoff haben? Ich bin schon überzeugt, dass wir in 10 Jahren eine Menge Wasserstoff kriegen werden. Ich weiß noch nicht, wo der dann herkommt. Ich weiß auch heute noch nicht, wer den dann erzeugen wird. Aber ich vertraue, und das ist so ein Kern auch von FDP, darauf vertrauen, dass Menschen, wenn sie Ziele haben, die auch anstreben und verwirklichen und Möglichkeiten finden, die umzusetzen.
Und du bist dann wieder voll in die Politik eingestiegen sozusagen. Welche Ämter hast du dann wahrscheinlich ja erstmal kommunalpolitisch alles so
bescheidet? Nein, eigentlich nicht. Ah, wie gesagt, ich habe ja erst 2013 wieder angefangen in Pforzheim.
Ja.
Das war ein neuer Ortsverband und habe dann eben mitgearbeitet. Und habe es jetzt eben von 2013 bis jetzt 2021 relativ schnell dahin geschafft, wo ich jetzt bin. Das hat mit Einsatz zu tun. Das weiß ich, viele wissen das vielleicht nicht, aber auch in Parteien ist es so, dass eigentlich immer nur 10% mitarbeiten und die restlichen sind eher, kommen halt zu einer Veranstaltung oder wenn irgendwas ist, ein Treffen oder, aber sie teilen ihren Beitrag und sind dabei, weil sie die Partei gut finden. Das zieht sich durch alle Parteien. Das ist bei der FDP nicht anders als bei CDU oder CSU oder SPD. Naja, und dann es bleibt ein kleiner Kreis an Menschen übrig, die arbeiten. und die Arbeit machen. Und aus diesem Kreis generiert sich dann auch immer die Frage, wer kandidiert für welches Amt und ist ja dazu in der Lage oder traut man ihm zu, das zu tun. Und so bin ich relativ schnell in die Situation gekommen, dass man mich vorgeschlagen hat, ob ich für den Bundestag kandidieren will. Wobei das damals eine Situation war, wo eigentlich gar keine Aussicht drauf war. Damals waren wir bei 6%, 2020, als die Nominierung anfing.
Ja.
Und dann habe ich mir das auch lange überlegt und habe dann aber gesagt, auch wenn es nicht klappt, dann ist es die Erfahrung, mal Bundestagswahlkampf zu machen. Auch das fand ich spannend.
Hast du noch eine Story aus dem Wahlkampf parat? Weil ich habe gehört, da passieren die krassesten Sachen.
Die krassesten Sachen? Ja. Naja, die Story aus dem Wahlkampf ist eigentlich, da war alles geplant und war auch alles eingetütet und bestellt. Ich hatte mir noch einen Bus gekauft, der war aber in der Werkstatt, um damit Wahlkampf zu machen. Und da wollte ich den abholen und dann sagten die, ja nee, der Bus, der ist noch nicht fertig, weil da fehlt nur ein Ersatzteil. Also ich habe den Bus nicht gekriegt, das war das Erste. Dann konnte ich auch nicht anfangen mit Wahl, weil da sollte beklebt werden am nächsten Tag. Auch das hat dann nicht funktioniert. Also muss ich losrennen, mir einen anderen Bus mieten, damit der dann eine Woche später beklebt wird. Dann kamen die Plakate nicht, die wir bestellt haben, weil, war halt Lieferprobleme. Das war ja Corona.
Ach,
2021,
stimmt,
diese ganze Problematik. Die haben alles zugesagt, ja, das klappt. Und dann rief man an, wollte die, nee, sind noch nicht fertig. Ja, und dann im nächsten Jahr, nee, wir können auch noch gar nicht sagen, ob die überhaupt fertig werden, weil das Material ist noch nicht mal da, wo wir die draufdrucken wollten.
Ach, super.
Und solche Dinge. Naja, dann haben wir andere, also es ging sehr holprig los und mit sehr viel extra Einsatz, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Und hat dann aber gut funktioniert. Und es gehört dann natürlich auch Zufall und Glück dazu.
Ja.
In so einer Situation. Und ich hatte einen guten Freund, der mit mir das auch gemacht hat, den ganzen Wahlkampf, der da sogar eigentlich auch mehr Erfahrung hatte als ich. Und dann kommt die Situation dazu, dass natürlich auch, man kann das nicht alles persönlich beeinflussen. Wie viel Prozent die FDP kriegt, hängt nicht nur von dem Einsatz der jeweiligen Kandidaten oder Menschen ab, die das machen, sondern hängt immer von der politischen Konstellation ab. Und wir hatten ja das sehr disruptiv und, sage ich mal, dadurch, dass Armin Laschet an der falschen Stelle gelacht hat, das war vielleicht der ausschlaggebende Moment, dass ich in den Bundestag gekommen bin. Weil das die CDU sehr viele Stimmen gekostet hat und wir haben dazu gewonnen. Das kann man im hinterher auch gar nicht sagen.
Ja.
Das sind ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen.
Aber es hat ja bei dir dann glücklicherweise geklappt und wir sprechen heute im Bundestag miteinander. Warst du dann am Wahltag überrascht, dass du es reingeschafft hast oder hast du damit gerechnet?
Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, aber 2 Wochen vorher sind die Zahlen ja da. Und dann verfestigt sich das in irgendeiner Art und Weise auch. Und wenn du dann siehst, es ist eine Chance, dann fängst du auch irgendwann an, dran zu glauben, dass das was werden kann.
Ja.
Das ist klar. Aber es ist trotzdem spannend und es hat dann bis nachts um 3 gedauert, bis dann endlich sicher war, dass das reicht, was ein Ergebnis da ist. Hat sogar noch zu mehr gereicht, weil es kommen noch 2 nach mir. Ich war also nicht der Letzte auf der Liste, der das geschafft hat. Ja, und dann ging es einfach los. Das war, also alle, die eine gewisse Chance hatten, wurde vorher schon ein paar Wochen vorher gesagt, bucht euch schon mal einen Flug nach Berlin für den 24. oder was, 23., für den Tag nach der Wahl.
Ja.
Und dann war das klar und dann am nächsten Morgen um 9 Uhr war die erste Fraktionssitzung in Berlin.
Okay, das heißt, du hattest schon alles geplant, hattest deinen Koffer gepackt, bist dann angereist.
Ja.
Und dann gibt's ja diese bekannte Wunschliste sozusagen, welche Ausschüsse man gerne gehen würde.
Nee, gut, das ist ja eine lange Gegelei. Das ist ja nicht nur eine Wunschliste. Das,
genau.
Das zieht sich ja über Wochen hin, das zu sortieren. Und ich wusste eigentlich, was ich wollte. Also,
was wolltest du denn?
Nee, ich wollte bauen und wohnen, also einfach aus der beruflichen Kiste heraus, das ist klar. Und ich wollte eigentlich außenwirtschaftliche Zusammenarbeit, weil für mich das Thema Energie und Afrika, also Afrika sowieso, weil ich da mal 2 Jahre gearbeitet habe, das auch. Ich habe mich schon immer auf das bezogen, was mir wichtig war oder was mir Spaß gemacht oder was mich weitergebracht hat oder was ich schön fand und mich in dem Bereich bewegt, wo ich das Gefühl habe, da kann ich ganz gut mitreden, weil ich eben Erfahrung habe und weil ich was weiß. Das mit Außenwirtschaft hat nicht funktioniert, weil das der Kollege Hoffmann erfolgreich macht. Mhm. Aber ich bin dann in den Außenausschuss gekommen. Und das ist jetzt eigentlich genauso interessant. Und ich habe jetzt eben für die FDP, bin ich ja Berichterstatter für ganz Afrika. Das heißt, das ist schon eine ziemlich ambitionierte Geschichte mit ganz vielen Dingen. Und das mit Bauen und Wohnen hat auch geklappt. Und das war ein Prozess, der hat sich ja über Wochen hingezogen. Man wird natürlich befragt und es wird darüber geredet, was willst du gerne machen und dies und jenes. Und letztendlich entscheidet man das ja nicht selber, sondern das entscheidet der Fraktionsvorstand oder die alte Fraktion oder diejenigen, die länger schon da sind und die natürlich auch wissen, wie das funktioniert. Und dann muss jede Partei natürlich schon auch gucken, dass sie die Expertise, die sie in ihren Mitgliedern hat oder die jetzt auch Abgeordnete sind, möglichst sinnvoll einsetzt und jeder da arbeitet, wo er möglichst am effektivsten arbeiten kann.
Wäre ja unsinnig, jemanden, der sich mit Familienpolitik zum Beispiel auskennt, dann in Wirtschaftsausschuss.
Nein, ich könnte mit Medizin ja nichts anfangen. Korrekt. Das ist klar. Und insofern hat auch das gut geklappt, wobei man muss schon sehr genau, denke ich, auch sagen, was man möchte und was man anstrebt und auch was man kann.
Mhm. Aber das klingt ja so, als hättest du das über die Jahre hinweg perfektioniert, herauszufinden, was du möchtest.
Ich bin im Laufe meines Lebens immer besser geworden. Und habe ich ja vorher schon gesagt, es war nicht alles ein Plan.
Ja.
Und sage ich mal, die Formulierung zu sagen, ich möchte durch die Welt reisen und kommunizieren, ist ja jetzt kein konkreter Job, den man anstrebt, sondern das ist so eine Gedankenwolke in irgendeiner Art und Weise, die sich auf unterschiedliche Art ja dann erfüllen kann. Und das hat sich ja jetzt seit über 30 Jahren erfüllt. Ich bin unterwegs und ich kommuniziere. Und in welchen unterschiedlichen Jobs, das ist eigentlich egal. Das, was ich tue, ist immer das Gleiche seit ewigen Zeiten. Ja.
Ist ja auch ein Lifestyle.
Ja, weiß ich nicht, ob es das Lifestyle ist. Ich glaube, dass ich das ganz gut kann. Mhm. Und es mir auch Spaß macht. Das macht mir Spaß. Ich bin neugierig, Neues kennenzulernen, zu reisen, macht mir ohnehin Spaß. Und immer wieder auch neue Dinge zu tun, die ich noch nicht kenne und die mich aber interessieren. Und jetzt habe ich über Bundestag und über das, was ich hier mache, hat sich diese Palette natürlich unheimlich erweitert in was ich alles machen kann und was ich an Neuem dazu kriege, was interessant ist und womit ich mich beschäftigen kann. Das heißt, ich bin den ganzen Tag wieder nur mit Sachen beschäftigt, die mir Spaß machen und die mich interessieren. Das ist total klasse, absolut.
Und was sind alles deine Zuständigkeiten hier im Bundestag? Du bist außerdem ja auch noch kommunalpolitischer Sprecher, ne?
Ich bin kommunalpolitischer Sprecher für die FDP. Das heißt, das ist der Bereich, mit dem ich mich jetzt mehr beschäftigen muss als vorher, weil ich vorher im Kommunalen eigentlich wenig unterwegs war. Mhm. Muss ich auch dazu sagen. Ich habe da Kollegen, die zum Teil Bürgermeister waren oder wie auch immer, die im Kommunalen mehr unterwegs sind. Ich komme jetzt über die Thematiken, die wir haben, natürlich sehr viel stärker ins Kommunale rein. Bin jetzt gerade beschäftigt mit GEG und mit kommunale Wärmenetze und all solchen Dingen. Und also ich muss mich auch in neue Dinge einarbeiten. Musste ich und muss ich auch in anderen Bereichen. Ja, es ist nicht so, dass jetzt alles schon bekannt ist.
Wenn man da gesunde Neugierde mitbringt, sollte das ja funktionieren.
Ja, das denke ich auch.
Und wie sieht dein Alltag zum einen hier im Parlamentarischen und zum anderen im Privaten aus?
Nee, Privates ist im Moment natürlich sehr eingeschränkt im Alltag hier. Also das ist hier schon ein sehr ambitionierter Job, den man entweder ganz machen kann oder gar nicht. Das glaube ich schon. Und das ist ja so eine Art Raumschiff hier. Man kommt quasi montags rein und bewegt sich und am Freitag spuckt es einen wieder aus und dann fängt ein bisschen Freizeit an, die man übers Wochenende hat. Außer man hat noch Termine zu Hause im Wahlkreis und was da alles ist. Aber es ist wahnsinnig interessant, weil es wahnsinnig intensiv ist und mir Möglichkeiten eröffnet, unheimlich Dichte und viel Information zu bekommen und mit Menschen zu reden, an die man sonst nie drankommen würde. Und insofern ist das so eine Art Turbo. Alles beschleunigt sich natürlich auch. Und dann habe ich natürlich auch noch Mitarbeiter, die ganz viel für mich vorbereiten. Das kommt auch dazu. Alleine könnte man das nicht alles machen.
Eben, und du hast ja auch zwei Teams. Eins im Wahlkreis und eins In Berlin.
Also hauptsächlich in Berlin. Mhm. Im Wahlkreis bin ich weniger im Büro. Da habe ich dann meistens Außentermine mit Firmen oder mit Vereinen oder mit den Stadtwerken oder wie auch immer, was eben anfällt oder auch Anfragen, die ich kriege, wo ich hingehe. Jetzt war ich zum Europatag, war ich in einigen Schulen zum Europatag und wir haben über Europa geredet. Und ich sitze aber selten im Büro in Pforzheim. Das bereiten wir dann entweder von hier vor oder teilweise von dort, je nachdem, wie wir das gerade organisieren. Da bin ich meistens unterwegs.
Okay, also du hast dann so deine kleinen Heinzelmännchen, die auch ordentlich was vorbereiten, um dich zu entlasten dann.
Heinzelmännchen und Heinzelfrauchen.
Genau, stimmt. Ja, man muss ja alle Geschlechter hier berücksichtigen. und wenn du dann doch mal in die Verlegenheit kommst, einen freien Abend zu haben, was machst du denn dann? Also hast du noch andere Hobbys, denen du nachgehst?
Na gut, Hobbys. Also meine Hobbys haben schon mit Bauen zu tun. Ich habe mir vor paar Jahren ein Häuschen in Griechenland gekauft, wo noch dran gebaut wird und wo ich ab und zu mich drum kümmern möchte und auch tue, damit das mal fertig wird. Und ansonsten brauche ich einfach mal ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit für mich, ein bisschen Ruhe. Mhm. Mehr ist das eigentlich nicht. Das heißt, ich kann sehr gut Zeit für mich alleine verbringen. Das generiert mich eigentlich am schnellsten. Und das heißt auch, ich kann einfach nichts tun. Also ich habe kein dediziertes Hobby, wo ich sage, dann sammle ich Käfer oder Briefmarken oder wie auch immer. Das habe ich eigentlich nicht.
Aber liest du dann ein Buch oder kochst dir was?
Ich lese viel, nein, kochen tue ich im Moment nicht.
Okay.
Ich gehe dann lieber schön essen und treffe mich mit Freunden. Ich gehe hier öfter mal zur Musik, also Jazz hören oder andere Dinge. Oder neue Restaurants entdecken, neue Plätze entdecken. Es gibt ja auch in Berlin laufend irgendwelche Dinge, die neu sind. Aber eigentlich ist es im Moment wirklich die Ruhepause nutzen, um wieder Energie zu tanken, weil das hier schon sehr, sehr energiefressend ist, auch wenn es vielleicht nach außen nicht so aussieht.
Und du lebst ja jetzt wieder in Berlin in deiner Tätigkeit als Abgeordneter und du hast ja früher mal entschieden, hierher zu ziehen, weil du die Stadt so toll findest. Was sind denn so mit deinen Lieblingsorte?
Meine Lieblingsorte in Berlin. Mhm. Mein Lieblingsort ist hier Schloss und gegenüber das neue Museum, die Museumsinsel. Mein Lieblingsort ist auch Kreuzberg. Ich bin ganz oft da in Kreuzberg im Dings Oranien-Adelbertstraße oder so da hinten unterwegs. Das finde ich auch wild und schön. Was ich noch sehr schön finde, ist die ganze Havel runter Richtung Sacro, Gato. Und hier unten die Kirche und Schwanwerder und Richtung Potsdam, das finde ich ganz fantastisch. Dann bin ich auch ab und zu lange am Saviniplatz gearbeitet, als ich noch hier war, also Kreuzberg, Charlottenburg. Ist wunderschön. Ja, das war es eigentlich überhaupt in der Hauptsache.
Okay, aber das klingt doch nach sehr breit verteilten und abwechslungsreichen Orten.
Ja, ich gehe jetzt seit über 20 Jahren zum gleichen Vietnamesen und der ist immer noch gut und da gehe ich immer noch spätestens alle 2 Wochen mal hin und ich gehe immer noch auch sicher auch seit 20 Jahren zu Habibi am Winterfeldmarkt und esse Falafel und Hummus.
Ja.
Und Shawarma und also es gibt so gewisse Dinge, die bleiben und die sind und dazu gibt es natürlich eine ganze Menge Neues zu entdecken. Passiert ja immer was Neues.
Es klingt auf jeden Fall auch alles sehr lecker, was du schon erzählt hast.
Ich mag schöne Dinge.
Ja.
Ich mag schöne Häuser, schöne Architektur, schöne Möbel. Ich mag auch zumindest anständige Klamotten oder schöne Klamotten. Ich mag auch schönes Ambiente, also und ich mag gutes Essen, zweifellos. Und guten Wein, ja.
Klingt nach einem guten Leben.
Schönes Leben, ja, gutes Leben.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, worüber du gerne sprechen möchtest oder was man noch über dich wissen sollte?
Also, mich muss man jetzt gar nicht mehr viel mehr wissen. Das meiste habe ich jetzt schon ausgeplaudert, ja. Aber was ich auch mit meinen Schülern immer hatte und was ich unbedingt weitergeben würde, zu sagen, trau dich, also eben, weil ich sage, der Antrieb, den ich hatte, war Neugier. Ich wollte immer mehr und anderes und Wenn ich längere Zeit das Gleiche gemacht habe, war mir das langweilig. Und dann musste sich irgendetwas ändern. Und das kann ich jedem raten. Also weiß nicht, ob man neugierig sein kann, absichtlich, aber anders formuliert, wage dich immer vielleicht auch ein bisschen in unbekanntes Gebiet. Bleib nicht da stehen, wo du bist und was du schon kannst, sondern mach einen Schritt weiter und beweg dich nach vorne. Das kann ich eigentlich jedem raten, um Neues zu entdecken. Das wird nicht bei jedem funktionieren, aber das ist das, was ich aus meinem eigenen Leben empfehlen kann.
Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das doch als Abschlussempfehlung mit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und würde dann zu meiner letzten und gemeinsten Frage kommen. Die wäre nämlich, wie wir unser Gespräch betiteln wollen. Also optimalerweise bzw. zwingendermaßen kommt dein Name darin vor und optimalerweise ist es relativ kurz. So.
Ja, haben wir vorher schon gehabt. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin?
Das kommt in die Beschreibung, ist aber an sich ein bisschen zu lang. Wir könnten aber sowas nehmen wie von der Baustelle zur Berufsschule mit einer Semmel.
Sowas.
Oder?
Nee. Ja. Durch die Welt reisen und kommunizieren.
Dann nehmen wir das.
Das wäre mir lieber.
Wunderbar. Dann nehmen wir das. Nochmal ganz herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören.
Ja, ich danke für die nette Plauderei.
Sehr gerne. Bis bald.